my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der Gesamt-
Fokus Südwest, zusammengestellt am 7. März 2024 bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Die Themen: Kilimandscharo wird saniert, Axel Meyer, Ex-BUND-Geschäftsführer in Freiburg, berichtet. Jüdische weibliche Stimmen am 8. März in Freiburg praktisch ausgeschlossen. Neckarwestheim, Kundgebung zum Fukushima-Tag. Kilimandscharo, der wird nämlich saniert und damit habe ich dann schon wieder ein Thema weniger. Oder wie siehst du das hier, Axel Meyer?
Ja, also damit hat Radio Dreieckland ein Thema weniger, ein Thema, mit dem ich die Hörerinnen und Hörer von Radio Dreieckland 30 Jahre lang geplagt habe. 30 Jahre ist eine lange Zeit, aber vielleicht müssten wir am Anfang auch nochmal erklären, was der Kilimandscharo ist. Im Booking, im Markgräflerland, gibt es mitten in der Ebene so einen seltsamen Hügel. Im Prinzip ist das sozusagen eine Abraumhalde des Kaliabbaus. Das heißt, unterirdisch wurde Kali abgetragen. Dann hat man als Abfall hat man Erde gehabt auch von Untertage und man hat Steinsalz gehabt und das hat man aufgehalten und deswegen ist das der Kilimandscharo in Buggingen, also ein Salzberg mitten in der Ebene. Und wenn man sich den angeschaut hat, dann sah man da überall Erosionsrinnen, das heißt, da hat es drauf geregnet und das sind seit ewigen Zeiten sind da im Prinzip im Schnitt am Tag 2,6 Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen. Das heißt, an einem Tag, an dem es nicht regnet, ist nichts ins Grundwasser gegangen. An einem Tag mit Starkregen sind da mal 30, 40, 50 Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen und im Grundwasser hat es nichts verloren. Und irgendwann ist mir das damals noch als Bundgeschäftsführer vor 30 Jahren aufgefallen und ich wollte das ändern. Das war damals so die Zeit, in der man relativ stark über Streusalz diskutiert hat. Das heißt, in Freiburg gab es eine Verordnung, die gibt es vermutlich heute noch. Wenn man im Winter Streusalz streut, dann muss man Bußgeld bezahlen. Und da dachte ich mir, naja, wenn ich als Umweltschützer, als Bundgeschäftsführer einen schnellen Erfolg haben will, dann zeige ich meine Nachbarn an, wenn sie Streusalz streuen. Aber das ist nicht die Aufgabe eines Bundgeschäftsführers. Wir müssen uns um die großen Themen kümmern. Und deswegen habe ich die Kali- und Salz-AG angezeigt wegen des Buckinger Berglands und ich habe die elsässischen Kaliminen angezeigt wegen der Salzberge im Elsass drüben. Und das war jetzt vor bald 30 Jahren. Und jetzt, nach 30 Jahren, wird dieser Berg endlich saniert. Das ist Freude auf der einen Seite, endlich wird er saniert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich, warum ging das so lange?
Das wären eigentlich fast meine nächsten Frage. Warum ging das so lange? Lag das daran, dass wir hier in Deutschland sitzen? Und gleich noch eine zweite Frage hinterher. Ist es tatsächlich jetzt gut oder sollten wir da noch ein bisschen aufpassen?
Also wie gesagt, ich habe vor fast 30 Jahren geklagt und das hat damals dann dazu geführt, zur größten Polizeiaktion und Razzia in der Geschichte des Freiburger Wirtschaftskontrolldienst bei der Kali und Salz AG in Norddeutschland. Das war für die ein Schock, weil die haben viel, viel größere Schweinereien in Norddeutschland. Und dann hat irgendwann vor bald 20 Jahren das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald noch geklagt, weil die Firma Kali und Salz AG, die wollte diese Kosten für die Sanierung der Allgemeinheit aufdrücken. Das habe ich hier im Oberrhein immer wieder erlebt. Das heißt, man hat irgendwo eine Altlast, man hat ewig lange Gewinn gemacht als Konzern und hinterher soll die Allgemeinheit die Sanierungskosten tragen. Das war so bei der Theninger Altlast, beim Schuttloch. Das war aber auch so bei diesem Bergwerk im Schwarzwald, wo Uran abgebaut wurde in Menzenschwand. Da haben die Firmen Gewinne gemacht und hinterher zum Schluss hat die Allgemeinheit die Sanierung gezahlt. Und das wollte die Kali und Salz AG auch. Und es gab ein sanierungserzwingendes Urteil. Das heißt also, die Kali und Salz AG wurde gezwungen zu sanieren auf ihre eigenen Kosten. Erstmal gut. Und sie sollte beginnen mit der Sanierung. Und das war im Jahr 2008. Und dann dachte ich, naja, das geht 1, 2, 3, 4 Jahre in Deutschland. Da ist viel Bürokratie. Aber irgendwann bringen die das auf die Reihe. Und wie gesagt, seit dem Jahr 2008 warte ich auf diese Sanierung. Und ich habe nicht nur gewartet, sondern wir haben auch immer Druck gemacht. Ich habe als Bundgeschäftsführer Briefe geschrieben. Ich habe Kleinanzeigen geschaltet. Und das ist eigentlich unglaublich, dass Man muss sich also immer wieder vorstellen, da sind jeden Tag fast 2,6 Tonnen Salz ins Grundwasser gegangen. Und dann dauert das ab dem Jahr 2008, bis mit der Sanierung begonnen wurde. Das hat mit Bürokratie zu tun, das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass der Druck zu gering ist. Eigentlich ist diese Verzögerung ein Zeichen dafür, für die Schwäche der Umweltbewegung am Oberrhein. Und auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die Medien keinen Druck auf das Landratsamt ausgeübt haben. Und auch die Kreisräte und Kreisrätinnen im Breisgau Hochschwarzwald haben seit dem Jahr 2008 nach meiner Ansicht ein bisschen geschlafen. Also das hätte schneller gehen können. Was ich spannend finde, da gehen 2,8 Tonnen Salz jeden Tag ins Grundwasser und gleichzeitig werden im Landkreis Breisgau Hochschwarzwald mit vorgeschobenen falschen Grundwasserargumenten gerne Windräder verhindert. Also da hat man das Grundwasserargument immer genutzt, um Windräder zu verhindern, hat aber nichts gemacht, dort wo man konkret hätte aktiv werden können. Das heißt, jetzt beginnt die Sanierung, jetzt wird sozusagen der Berg ein Stück weit abgetragen, da kommt eine Folie drauf, die verhindern soll und eine Lehmschicht drauf, die verhindern soll, dass Salz ausgetragen wird. Und endlich, nach über 30 Jahren, kann ich persönlich auch dieses Thema abschließen.
Abschließen? So hört sich es allerdings auch nicht ganz an. Das ist ja auch eine, sozusagen eine gewisse Endlagerung. Sprich, diese Folie muss lange halten. Und wenn die Folie irgendwann mal weg ist, dann haben wir das Problem wieder am Hals.
Nee, da kommt auch noch eine Tonschicht oben drauf. Also wenn da ein paar Kilo Salz im Jahr ins Grundwasser gehen, ist das kein gigantisches Problem. Es ist ja nicht giftig. Also ich denke, diese Sanierung, die wird schon für viele hundert Jahre, wird die dicht sein und wird sozusagen das Grundwasser schützen. Wir müssen uns immer im Klaren sein, dass wir auf einem der größten Grundwasserreservoirs Europas sitzen. Das heißt, zwischen Schwarzwald und Vogesen im Kies der Oberrheinebene ist einer der wertvollsten Grundwasserreserven Europas. Und das wird durch Nitrat aus der Landwirtschaft belastet, das wird durch Salz belastet, das wird durch Altlasten belastet. Also wie gesagt, ich glaube, dass diese Sanierung, da muss man jetzt kritisch drauf schauen, aber ich glaube, dass sie die einigermaßen gut machen. Was mir noch ein bisschen Sorge bereitet, ist ein anderes Problem. Das heißt also, da unten wurde Salz abgebaut, Kalisalz abgebaut. Bei uns ja, sieht es aus wie ein Schweizer Käse. Und ganz zum Schluss hatte man da unten die Löcher. Und dann hat man sich noch 1973 überlegt, jetzt haben wir die Löcher, was können wir da machen? Dann hat man damals unsachgemäß 2900 Fässer mit zyanidhaltigen Härtesalzen untergebracht. Das heißt also, da wurde Giftmüll deponiert nach dem damaligen Standard. Und dieser Kalibergbau in Bucking, der war nie als Endlager für zyanidhaltige Härtesalze gedacht. Also das heißt, man hat da unten noch eine kleine Giftmülldeponie und rein theoretisch könnte sich daraus irgendwann in längeren Zeiträumen die südbadische Stockamin entwickeln. Das heißt also ein Grundwasserproblem.
Dann sage ich mal danke an Axel Meyer. Danke, dass du so lange an dem Thema dran geblieben bist.
Guten Morgen, Gabi.
Ja, guten Morgen.
Gabi, du wolltest ja beim diesjährigen feministischen Kampftag für das Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus eine Rede halten. Um es vorwegzunehmen, diese wird es aller Voraussicht nach auf der Demonstration nicht geben. Doch erstmal zurück auf Anfang. Was sind denn deine Beweggründe, überhaupt am 8. März teilzunehmen und das inhaltliche Programm mitzugestalten?
Ja, der Hauptgrund ist natürlich der, dass jenseits des Frauentages der 7. Oktober nicht den extremen Aufschrei hervorgerufen hat, den man sich gewünscht hätte. Wir haben das auf den Demonstrationen überall gegen rechts auch sogar noch sehen können, dass eine Solidarität mit Israel und mit dem Verteidigungskrieg sozusagen nicht in den Blick genommen wird. Das war die Hauptmotivation, die neuen antisemitischen, wiederauflebenden Tendenzen und Reaktionen zu kritisieren. Wir waren alle darüber sehr erschrocken, haben dann in Freiburg das Freiburger Bündnis gegen Antisemitismus gegründet, in der eben unterschiedliche Gruppen sind. Ich bin von der ISF, die DIK ist dabei, die israelitische Gemeinde ist dabei und wir sind eben mehr als erschreckend in der Minderzahl, wenn wir schauen, wie viele Menschen auf unsere Kundgebung kamen. Damit gehe ich zum 8. März jetzt über. Der Aufschrei in der Frauenbewegung blieb auch aus. Es gab kaum eine laute oder mehrere laute Stimmen, gar Demonstrationen, die diese ganz außerordentliche misogyne Gewalt gegen Frauen der Hamas vom 7. Oktober thematisiert hat. Und ganz erschreckend finde ich es, dass in den Vorbereitungen in Freiburg für die Demonstration am 8. März nicht das ein Hauptthema ist. Das war das Ereignis im letzten Dreivierteljahr. Und keine der Gruppen macht das zu ihrem Thema, zu ihrem Hauptthema. Im Gegenteil, es wird der Verteidigungskrieg von Israel gegen diesen antisemitischen Angriff als Genozid denunziert. Und da gibt es ja genug Gruppen in Freiburg, insbesondere Palästina spricht, die das immer wieder vertreten. Und dagegen wollen wir uns wehren.
Und habt es auch versucht, in dieses Demobündnis vom 8. März hineinzutragen? Wie wird denn dort darüber entschieden, wer auf der Demo sprechen darf und wer nicht?
Ja, also da sind wir zugegebenermaßen sehr spät aktiv geworden. Das ist ein bisschen unsere Schuld. Ob jetzt das Ergebnis anders gewesen wäre, wage ich zu bezweifeln. Aber das will ich auch so nicht vorwegnehmen. Kann ich im Nachhinein nicht beurteilen. Ich war letzten Montag auf nochmal einem Vernetzungstreffen, in der die Organisatorinnen dieser Demonstration und vor allem der Reden anwesend waren. Eingeladen waren alle Gruppen, die nochmal reden wollten. Eingeladen wurde auch mit der Bitte, die Reden vorher einzureichen und dass eine Person dieser Gruppen anwesend ist. Es war anwesend Rosa, die Vertreterin dieser Gruppe, war auch dafür, dass Palästina spricht und wir sprechen. Allerdings sollten wir kräftig von unseren Inhalten abspecken. Dann war anwesend die FAU, die auch ihre Rede verlegen hat, und das Frauenkollektiv, die auch selber die Rede verlesen haben. Von Palästina spricht war jedenfalls keiner da, der die Rede verlesen können, also kein Mitglied, wobei viele Sympathisantinnen von Palästina spricht da waren, das habe ich schon rausgehört. Und es wurde sozusagen in diesem Gremium dann mehr oder weniger abgestimmt für die Rede, die das an die Frauen im unserem Bündnis vorbereitet haben, war keine, wie gesagt, bis auf die Vertreterin von Rosa, aber auch da sicher nicht in der Form, wie ich sie vorgelesen habe und wie wir sie am Freitag als Flugblatt verteilen werden.
Das hört sich ja irgendwie schon recht dubios an. Wie findest du denn so eine Art Entscheidungsfindung?
Ja, merkwürdig, keine Frage. Es war natürlich kurz vor knapp, also am Montag zu entscheiden, wer jetzt am Freitag reden soll. Ich kenne die inneren Strukturen nicht, aber dubios fand ich, wie viele Frauen oder auch und Männer da waren, die selber nicht als Vertreter einer Gruppe sich vorgestellt haben, aber ja eindeutig dafür waren, dass Palästina spricht, die Rede halten soll. Wobei ich dazu sagen muss, und das ist mir ganz wichtig, die haben auch Auflagen bekommen, aber nicht die, die irgendwie natürlich den Inhalt dieser Rede zentral treffen würden, sonst würde Palästina spricht ja nicht unterstützt werden.
Welche Auflage haben Sie bekommen?
Wenn ich das jetzt noch genau im Kopf hätte, das weiß ich leider nicht. Jedenfalls mehr Freiburg-Bezug, also das mit dem genozidalen Krieg sollte natürlich weiter drin bleiben, also die Essentials. Das tut mir jetzt leid, das weiß ich wirklich nicht mehr.
Und du hast erwähnt, dass auch an der Rede vom Bündnis gegen Antisemitismus Kritik kam von Rosa und die Rede inhaltlich abgespeckt werden sollte. Kannst du dich erinnern, was da weggelassen werden sollte?
Ja, also ich habe das auch vergessen, weil ich so empört war. Finde, dass man bei Palästina spricht, die haben so eindeutige Haltungen, dass mir das relativ, also dass man da nicht so abspecken kann, dass dann noch irgendetwas übrig bleibt, was sinnvoll ist. Bei uns war es auf alle Fälle, dass Israel einen Verteidigungskrieg führt. Das war zentral. Und als dieser Grund kam, habe ich gesagt, dass ich die Rede zurückziehe.
In Vorgesprächen sagtest du und hast ja gerade auch nochmal erwähnt, dass bereits eine Unmutsbekundung, dass das Bündnis gegen Antisemitismus auf der 8. März-Demo reden dürfe bzw. nicht reden dürfe. Wie bewertest du die Begründung, in der von Genozid an den PalästinenserInnen und so weiter gesprochen wird und ähnliches Vokabular? Du meintest ja eben, dass solches Wording ja durchaus verwendet wird, auch von diesem Gremium, der über die Reden entschied.
Das waren zwei Frauen, die für die Vernetzung da waren. Ob die persönlich jetzt da deutlich hinterstehen, das kann ich so nicht beurteilen. Ich denke, das ist eben ein komplett undifferenziertes und damit ganz schlimmes Betrachten dieser Verhältnisse. Also ich möchte denen jetzt einzeln nicht unterstellen, dass sie das in dieser Form so unterschreiben würden. Sie würden es sicher möglich dulden im Rahmen der Meinungsvielfalt.
Eingangs schon ein bisschen angerissen, aber jetzt nochmal konkreter gefragt. Es soll ja, so kam mir zu Ohren, dass dem Bündnis vorgeworfen worden sei, es würde rassistisch argumentieren und habe keinen feministischen Anspruch. Deine Entgegnung dazu?
Ja, wir haben eindeutig gesagt, dass das Massaker vom 7. Oktober ganz eindeutig ein absolut frauenfeindlicher Akt ist. Und es geht eher andersrum. Wenn Feministinnen das nicht ins Zentrum ihrer Blicke nehmen, dann ist das kein Feminismus. Also unseres Erachtens und meines Erachtens hat sich da der Feminismus komplett diskreditiert, weil er alle Werte, die er jemals vertreten hat, über den Bogen schießt, wenn er unterscheidet oder wenn er die Jüdinnen ausklammert aus der Solidarität.
Wie bereits bei der Demo gegen Gewalt an Frauen und Queers im November letzten Jahres wird es nun höchstwahrscheinlich wieder einen Redebeitrag der antisemitischen und linksautoritären Gruppe Palästina spricht geben, wie du erwähnt hast.
Wahrscheinlich. Also ich muss das jetzt deutlich nochmal betonen. Ich vermute, dass es darauf hinauslaufen wird, aber die Entscheidung treffen wohl dann die Organisatorinnen, ob die Auflagen, die ihnen gestellt wurden, auch eingehalten werden. Aber wie gesagt, das kann nicht gegen die zentralen Aussagen von Palästina spricht gehen, weil dagegen gingen diese Auflagen nicht.
Kannst du etwas zum Inhalt vorwegnehmen? Auf was müssen wir uns einstellen? Und gab es Gegenrede?
Nein, es gab, also der Hauptinhalt ist der, dass eben die Bombardierung zur Folge hat, dass die Frauen ganz besonders leiden in Palästina, dadurch, dass die Krankenhäuser zerstört sind, dass es keine Betäubungsmittel gibt, wenn es Kaiserschnitte geben muss, dass es Kaiserschnitte gab ohne Strom und so weiter. Also es ging, der Hauptargument, dass das die Frauen ganz extrem leiden. Auf meine Frage hin oder meine Aussage hin, dass wir natürlich das ganz furchtbar finden, wie die alle leiden, aber dass man vielleicht den Blick nehmen sollte, dass unter diesen Krankenhäusern Tunnels der Hamas sind, das wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Also das war von allen eigentlich, also ich habe als Einzige das auf dieser Sitzung kritisiert oder in Frage gestellt, aber dieses Treffen war kein Diskussionstreffen, das war klar. Aber auf der Veranstaltung von Palästina spricht, auf der ich letzten Samstag im Litz war, war es auch klar, dass ich nach einer Frage nach dem Patriarchatsbegriff der Frauen von Palästina spricht, sofort danach ein Redeverbot bekam. Also ich durfte keine weiteren Fragen stellen. Ich hätte schon genug gesprochen. Und dieses autoritäre Verhalten, das schlägt einem immer wieder entgegen, wenn man versucht zu diskutieren.
Als letztes Kernkraftwerk in Deutschland ging Neckarwestheim 2 nach 34 Jahren am 15. April 2023 um 23.59 Uhr vom Netz. Und jetzt am Wochenende, sprich am Sonntag, 10. März, gehen Menschen wieder hin zu Neckarwestheim. Ich bin jetzt verbunden mit Herbert Würth von Castor Widerstand Neckarwestheim. Warum geht er wieder zum AKW?
Also der Anlass jetzt für den Sonntag ist der Fukushima-Jahrestag, also nicht das Abschalten vom April. Der Fukushima-Jahrestag hat jetzt am 11. März, also am Montag nächster Woche, den 13. Jahrestag. Und wir haben jetzt schon seit vielen Jahren immer auch zum Fukushima-Jahrestag dann Demos bzw. Kundgebungen im AKW gemacht. Und deshalb gehen wir dieses Jahr auch wieder mit einer Kundgebung zum zwar bereits abgeschalteten, aber Fukushima-Jahrestag ans AKW.
Und das heißt, ihr geht dahin. Das AKW selbst ist jetzt, aber ich gehe einfach nur mal schnell auf das AKW ein. Wir sind natürlich bei Nerka Westheim. Was ist momentan beim AKW denn eigentlich los?
Ja, das AKW ist so, das wurde jetzt vor einem Jahr abgeschaltet. Aber natürlich ist das noch voll im Nachbetrieb. Also sprich, in dem Block 2 sind noch alle Brennelemente im Reaktordruckbehälter und das muss weiterhin gekühlt werden. Das ist der radioaktive Kern, was da sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes noch atomar kocht. Und auf der anderen Seite betreibt aber die EnBW, wie andere Betreiber in Deutschland, EnBW in Baden-Württemberg, möchte den sogenannten raschen Rückbau. Das heißt, die beginnt bereits mit dem Rückbau von technischen Anlagenteilen.
Das klingt ja erstmal nicht mal schlecht, rascher Rückbau, zumindest besser als die Möglichkeit des Wiederaufbaus.
Ja, das ist richtig, ja. Wo mir halt als sowohl regionale wie über regional vernetzte Anti-AKW-Bewegungen ein Problem sehen, ist, wenn man halt dann später dann auch hochverstrahlte Teile versucht, möglichst rasch wieder durch chemische Behandlung, durch Sandstrahlen und so weiter, dann von der heutigen Radioaktivität unter die Grenzwerte zu bringen, damit man sie quasi wieder in den Wertstoffkreislauf bekommen kann. Das sehen wir sehr kritisch, weil da halt die Radioaktivität nicht abgebaut werden können. Es geht rein um die Halbwertszeiten von Radionukliden wie die Strahlen. Und das ist dann unsere Kritik. Da wären wir der Meinung, dass ein, was den Reaktorkern betrifft, ein erst in Jahrzehnten stattfindender Rückbau sinnvoller wäre.
Wie funktioniert das denn überhaupt mit diesem radioaktiven Müll? Kann man da irgendwie den hochradioaktiven Müll mit dem kleinen, das heißt dem nicht so radioaktiven Müll oder den langstrahlenden Müll mit dem kurzstrahlenden Müll, also kurzzeitig strahlenden Müll trennen?
Ja, das ist das Ziel, das die EnBW dann hat. Die hat sowohl bei uns jetzt hier auch in der Gewächtheim zwei Gebäude neu errichtet. Also sozusagen der Rückbau beginnt immer zuerst mit der Errichtung von neuen Atomanlagen. Das Gebäude Nummer 1 ist sozusagen das, wo dann genau diese radioaktiven Teile behandelt werden mit unterschiedlichen Sachen. Also sowohl, was ich schon gesagt habe, mit Chemie, mit mechanischer Behandlung und so weiter. Und dann gibt es noch hochradioaktive Teile, die auch dort dann zerkleinert werden. Und alles kommt dann in Behälter, die in einem zweiten Neubau der Neckar-Westheim errichtet wurde, einem neuen sogenannten Langzeitlager, die dann dort untergebracht werden.
Langzeitlager, das heißt Endlager ist es nicht. Endlagerfrage, die ist wohl auch noch nicht geklärt.
Ja, die Endlagerfrage ist ja offener denn je. Es gab ja jetzt von der zuständigen Behörde von einem Jahr den Hinweis, dass der ursprüngliche Zeitfahrplan nicht eingehalten werden kann. Also man hätte müssen jetzt bis 2031 einen Standort finden, den dann bergmännisch ausbauen, sodass man ab 2050 einlagern kann. Und jetzt hat die zuständige Behörde aber gesagt, der rasche Weg, so einen Standort bundesweit noch zu finden, wäre vielleicht 2046. Aber realistisch würde das bis 2068 dauern. Und so haben wir jetzt eine bundesweite Situation, auch bei uns in der Gewestheim mit den Tunnelröhren, wo die bis jetzt 125 Kastoren drin stehen, dass die eventuell noch, oder dass die sicher deutlich über die Genehmigung 2046 raus in der Gewestheim bleiben. Im schlimmsten Fall noch bis 2100 oder 2120. Und das ist ein immenses Risiko, wo man eigentlich klären müsste, was die Haltbarkeit der Kastoren und der Deckelsachen angeht.
2120, das heißt auf gut Deutsch gesagt 100 Jahre.
Ja, also das ist das, was jetzt im Raum steht, dass bis dann ein fertiges Langzeitlager zur Verfügung steht, mindestens 80, realistisch 100 oder bis 120 Jahre vergehen werden.
Anlass zu diesem Treffen beim Kernkraftwerk Neckar-Westheim 2 beziehungsweise überhaupt in Neckar-Westheim, da muss ich nochmal fragen, wo ihr euch denn da überhaupt genau trefft, ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt Fukushima, das 2011 praktisch havariert ist. Wie behandelt eigentlich Japan diese ganze Geschichte?
Ja, in Japan haben wir eine Situation, dass die Regierungspartei beziehungsweise auch die Opposition eng verflochten ist mit der Atomindustrie. Das nennt man das sogenannte japanische Dorf. Und dort ist so, dass die Auswirkungen von Fukushima die sind, dass natürlich immer noch der Reaktorkern immer noch strahlt nach dem Supergau, dass täglich mit Wasser gekühlt werden muss und dass die japanische Regierung, die bereits über 1000 große Wassertanks auf dem Gelände stehen hat, jetzt beschlossen hat, sie möchte radioaktiv kontaminiertes Wasser ins Meer einleiten. Dagegen gibt es Widerstand von der Bevölkerung, vor allen Dingen von Fischern, die sich sowohl gegen das Einleiten von radioaktivem Wasser wehren, wie auch wieder gegen das Hochfahren von anderen AKWs, die noch stillgelegt sind in Japan. Und wir haben auch von uns aus schon seit dem Supergau mit einer Umweltbewegung in Kyoto in Japan eine Verbindung und tauschen dann immer zu unserem Jahrestag, wo wir hier Demo oder Kundgebung machen, tauschen wir dann immer auch Solidaritätserklärungen aus. Das ist sozusagen der Hintergrund zu Japan. Und aber am Sonntag geht es uns auch noch um zwei weitere Themen. Das ist die sogenannte EU-Taxonomie, wo es ja ein grünes Label für Atom und Gas gibt. Und wir beschäftigen uns auch natürlich mit der Frage, AKWs zwar stillgelegt in Deutschland, aber in Lingen, die Brennelementefabrik, soll mit dem russischen Atomkonzern Rosatom ausgebaut werden. Und auch die Urananreicherungsanlage in Gronau soll es eine engere Zusammenarbeit mit Rosatom geben. Und das thematisieren wir natürlich auch, weil das gehört für uns eigentlich zum Atomausstieg dazu, dass diese beiden Anlagen stillgelegt werden.
Atomausstieg, das war ja schon mehrfach, beziehungsweise es gab dann mehrfach auch wiederum einen gewissen Atomeinstieg. Ist es auch Thema? Da gibt es ja Kräfte, die sagen, ohne Atom geht's nicht.
Ja, das haben wir in unserem sogenannten politischen Redebeitrag, wird das dargestellt werden. Weil wir haben ja, sage ich mal, die Situation, dass innerhalb der Ampel selbst die FDP dann dafür ist, dass man Atomkraftwerke wieder ans Netz nimmt, spricht davon, gar neue zu bauen. Genauso CDU, CSU, also auch Söder, Merz und Co. sind ja auch dafür, dass man neue Atomanlagen auch in Deutschland bauen soll. Dem steht entgegen, dass das ganze Thema Atommüll und die Risiken durch den Betrieb von AKWs von ihnen a. geleugnet werden und b. sie sich weigern, in ihren Ländern, zum Beispiel in Bayern, überhaupt sich an einer Langzeitsuche für ein Endlager zu beteiligen. Und das werden wir auch thematisieren am Sonntag.
Das heißt, wir nähern uns einfach mal dem Sonntag, sonst können wir hier nämlich noch lange reden. Was passiert am Sonntag?
Also am Sonntag haben wir mit der Kundgebung drei Redebeiträge. Der erste ist quasi die Solidarität mit Japan, wo wir die Solidaritätserklärung dann verlesen und austauschen. Und dann wird einer, Dr. Jörg Schmidt von der IPPNW, wird eine Rede gerade zur aktuellen Situation in Japan halten. Dann haben wir die sogenannte politische Rede. Da kommt die Evelyn Pfister vom AKU Wiesbaden und beleuchtet dann die gesellschaftliche Entwicklung bei uns auch in der Bundesrepublik. Allerdings nicht schwerpunktmäßig von der Energieseite, sondern es geht auch um die ganze Frage Rechtsruck in der Gesellschaft, Entsolidarisierung und Maßnahmen, die sowohl die Ampel wie die Regierung jetzt gegenüber von Geflüchteten in puncto Abschottung und Ausgrenzung machen möchten. Und dann gibt es noch einen dritten Redebeitrag, den werde ich halten. Da geht es gerade um die Frage Energiewende, sowohl in Deutschland wie in Europa. Und dann aber auch um die Frage der EU-Taxonomie mit Gas und Atom. Weil da die EU-Taxonomie, die neue, die gilt bereits seit Januar 2023. Und da beobachten wir jetzt als Anti-AKW-Bewegung, dass jetzt einige Länder massiv neue AKWs bauen möchten. Also so wie zum Beispiel Polen. Selbst Belgien, die einen Atomausstieg hatten, überlegt sich das wieder und natürlich auch Macron in Frankreich kündigt den Neubau von vielen AKWs an, was für uns sehr, sehr kritisch ist, denn es geht nicht nur um die Frage AKW-Bau, sondern wie in Frankreich steckt natürlich auch der ganze militärische Bereich dahinter bis hin zur Atombombe. Und das werden wir dann thematisieren auf unserer Kundgebung.
Also ein volles Programm. Wann fängt das Ganze an und wo?
Wir starten um 14 Uhr. Direkt am Parkplatz vom Atomkraftwerk Neckarwestheim.
Dann sage ich mal danke für die Information. Das war Herbert Würth, Aktionsbündnis Castor Widerstand Neckarwestheim. Merci.
Ja, danke auch. Gute Zeit. Tschüss.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt am 7. März 2024 bei Radio Dreieckland und der 2,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.